Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Mein Name ist Grazina Manat. Herzlich willkommen bei der Veranstaltung in der Reihe Sachbuch des Monats am Bildungszentrum. Wir haben heute zu Gast Benedikt Saarreiter, Co-Autor des Buches Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Als ich den Termin 20. Juli gewählt habe, dachte ich mir, dass wir hier ein passendes Thema für Sommer haben. Und was ich nicht bedacht habe, im Sommer möchten Menschen die Ekstasen erleben und nicht darüber theoretisieren. Und so sitzen wir heute in einem sehr privaten Kreis, würde ich sagen. Aber wir haben entschieden, wir machen das, wir nehmen das Gespräch auf und so entsteht auch eine neue Folge des Podcasts. Und jetzt endlich zu unserem Gast. Benedikt Saarreiter arbeitete als Autor für zahlreiche Medien wie für Arte Trax, für die Süddeutsche Zeitung Neon, Zeit Online und Wired und ist heute Chef des Schweizer Magazins Du. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, dass unsere Reihe gut für Entdeckungen ist, dann war es für mich eine tolle Entdeckung, dieses Magazin.
Das Du-Magazin?
Ja, das war was Wunderschönes.
Ja, das ist ein sehr altes Schweizer Kulturmagazin. Ja.
Und Sie sind auch Mitgründer und Partner der Münchner Kommunikationsagentur Nansen & Picard. Auf der Webseite der Agentur steht folgender Satz. Seit 2011 beraten wir Marken, NGOs, Stiftungen und Verlage und machen das, was wir am besten können. Geschichten erzählen, die man nicht mehr vergisst. Und darf ich mit solcher Frage anfangen? Ist es das, was man früher Werbung nannte, Geschichten erzählen, die man nicht mehr vergisst, über Schuhe, Autos und Versicherungen?
Ja, das kann man auch machen, aber das machen wir nicht. Also wir verkaufen es kein, also wir helfen nicht Schuhe zu verkaufen oder so, sondern wir helfen bestimmten Marken. Also wir arbeiten wenig mit großen Firmen zusammen, sondern eher mit Stiftungen und eben NGOs. Und wir versuchen deren Inhalte in Geschichten zu packen. Also meistens können diese Leute nicht so gut erzählen, was sie eigentlich selbst machen, und dabei helfen wir ihnen.
Das Buch Ekstasen der Gegenwart ist nicht das erste Buch, was Sie gemeinsam mit Philipp Hanske geschrieben haben. Bereits 2015 erschien Neues von der anderen Seite, die Wiederentdeckung des Psychedelischen. Können Sie in zwei Sätzen kurz zusammenfassen, um was ging es in diesem ersten Buch? Und ob das aktuelle Buch eine Fortsetzung ist?
Also im ersten Buch ging es konkret um Psychedelika, also um LSD, Psilocybin und MDMA. Psilocybin, MDMA, und dort haben wir uns eher mit den medizinischen Aspekten beschäftigt, also wie werden diese Substanzen in Medizin benutzt, besonders in der Psychotherapie oder in der Psychiatrie, und das war damals eine Renaissance, also es hat angefangen in den 60er Jahren, dass man sich mit diesen Substanzen beschäftigt hat in diesem Bereich. Und damals, das ist jetzt schon 8 Jahre her, als wir das Buch geschrieben haben, oder 9 Jahre her, als wir das Buch geschrieben haben, und damals fing das langsam wieder an, so ein paar Jahre davor, dass man sich wieder damit beschäftigt hat, also dass das Tabu gefallen ist, um mit diesen Substanzen zu hantieren. Und darüber haben wir ein Buch geschrieben, über die Kulturgeschichte dieser Substanzen, aber auch über die Verwendung. Und das neue Buch ist insofern eine Fortsetzung, weil wir uns mit dem Zustand beschäftigen, in dem man durch diese Substanzen kommen kann. Aber eben auch mit anderen Techniken, die wir auch in dem Buch beschreiben.
Ja. Genau. Im Titel des aktuellen Buches stehen Ekstasen im Plural. Und je tiefer man in das Buch eintaucht, umso sichtbarer wird es, dass es historisch und aktuell zahlreiche Formen der Ekstasen gegeben hat und gibt. Etwas muss sie alle aber verbinden, zu Ekstasen machen. Was macht eine gute Laune zu Ekstase?
Also Ekstasen, das Verbindende der Ekstasen ist natürlich das Zustand, in dem man gerät. Und das ist ein Zustand, in dem erstens Zeit keine Rolle mehr spielt, also Vergangenheit und Zukunft, dann das eigene Ich verschwindet. Und man stellt eine Verbindung her zu etwas anderem im Idealfall. Also natürlich ist nicht jede Technik, die man anwendet, führt automatisch zur Ekstase. Also man muss es, bei vielen Techniken muss man das sehr stark einüben, Ja, wie bei Meditation zum Beispiel. Nicht jeder, der meditiert, kommt automatisch in die Ekstase. Das dauert recht lang, bis man das mal schafft. Und dann schafft es immer noch nicht jeder. Man braucht auch ein gewisses Talent dafür. Bei Substanzen ist es um einiges einfacher. Also wenn man jetzt LSD nimmt, da kann man es kaum verhindern, in einer gewissen Dosis, dass man da reinkommt. Das ist aber dann auch mit Vorbereitungen verbunden, weil man muss wissen, auf welchem Pfad man sich da begibt und was man beachten muss. Und so ist eben das Verbindende dieser Zustand, also dieser ich-freie Zustand, in dem man nicht mehr über die Zukunft nachdenkt und auch nicht mehr über die Vergangenheit. Also es ist eigentlich ein Zustand des absoluten Jetzt.
Und ist diese Definition schon vorformuliert worden? Also wurde über Ekstasen geforscht, und wenn ja, auch in welchen Bereichen? Oder ist das Definition, die Sie entwickelt haben für dieses Buch?
Also wir haben die so ein bisschen zusammengefasst, aber es wurde schon sehr viel über Ekstasen geforscht. Also schon lang vor uns natürlich. Wir haben auch nicht geforscht, wir präsentieren nur die Forschung, die es dazu gab. Oder auch, also interessant ist, dass es vor allem es kommt nicht, also über Ekstasen wurde eher nicht im linken Spektrum geforscht, sondern eher im rechten. Ja, also eher rechte Soziologen, also nicht jetzt keine Rechtsextremen, aber eben konservative Soziologen oder Psychologen haben darüber, oder Anthropologen haben darüber geforscht. Auch der Entdecker von LSD, Albert Hoffmann, war jetzt mit Sicherheit kein Linker. Ja, man verbringt immer diese Substanz mit den Linken in Verbindung, aber es ist, der war einfach Chemiker und war dann auch sehr eng mit Ernst Jünger befreundet, der auch kein linker Autor ist, und der aber ein sehr profundes Buch über Substanzen geschrieben hat. Das heißt, Annäherungen, ein sehr gutes Buch von Ernst Jünger, über alle möglichen Substanzen. Und das ist interessant, weil wir denken immer, weil wir von der Hippie-Bewegung so beeinflusst sind in unserer Zeit und die LSD genommen haben, meditiert haben und so weiter. Es ist aber nicht so. Ja, jeder Mensch mit jeder Einstellung, jeder Haltung hat natürlich Zugang zu Ekstasen und hat Freude daran oder auch nicht. Ja, können wir ja später nochmal drüber sprechen, dass es auch gefährlich sein kann, sich in dieses Gebiet zu begeben. Oder sehr fordernd. Und das Archaische in diesen Zuständen, das man da auch findet, also dass man, das hat eben auch die Konservativen interessiert, weil Ekstasen haben schon in den Indigenen und in den indigenen Bevölkerungen oder Völkern eine große Rolle gespielt, auch bei uns, also in lang vorchristlicher Zeit gab es hier pagane Gruppen, die ekstatische Bewegungen waren. Deswegen, und rechte Autoren oder konservative Autoren wünschen sich manchmal diese sehr einfachen und sehr, wo alles sehr klar war in diesen Kulturen, wo Mann und Frau einen klaren Ort hatten und so weiter. Die wünschen sich ja manchmal auch diese Zustände zurück, und deswegen haben sie in der Ekstase auch diese sehr einfachen Formen wieder gefunden. Ja, die sie eben begeistert haben, und deswegen und es ist die Anthropologie, die konservative Anthropologie hat sich sehr stark mit den indigenen Völkern beschäftigt, ja, und vor allem mit den Ekstasetechniken, die sie verwendet haben.
Sie beschreiben unzählige Beispiele für Ekstasen in diesem Buch, super spannend, und das ist wie ein Spaziergang durch die Kulturgeschichte und eine Suche nach Spuren von Ekstasen. Und wann und wo entdeckten Sie die Ältesten, über die man sprechen kann?
Also die Älteste ist mit Sicherheit der Schamanismus. Das ist ja auch ein bisschen die Grundlage jeder Religion. Also Schamanen waren die Ersten, die sich auf den Weg zu Gott gemacht haben. Und das ist natürlich, also kann man gar nicht richtig datieren, ja, wenn das angefangen hat. Es ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, dass sich bestimmte talentierte Menschen aus den verschiedenen Bevölkerungen auf den Weg zu Gott, zu einem Art Göttlichen gemacht haben oder zu ihren Ahnen. Ja, also man hat sich ins Reich der Toten begeben und hat dadurch Techniken gefunden oder die diesen Zugang ermöglicht haben. Ja, also das ist Es gibt zum Beispiel, vor kurzem wurde ja, oder vor ein paar Jahren wurde das Grabmal einer deutschen Schamanin ausgegraben. Und die hat zum Beispiel, die hatte einen Defekt am Körper, wenn sie ihren Kopf nach hinten getan hat, dann hat die Halsschlagader nicht abgetrennt, aber so ein bisschen, also der Blutfluss war nicht mehr so stark. Und dadurch ist sie in einen Art Schwindel gekommen, ja, und hat dann Visionen gehabt und sie hat sich die Zahnhälse freigelegt, also sie hat unter ständigem Schmerz gelebt, aber die wurde sehr, also an den Grabbeilagen kann man ablesen, wie verehrt die wurde. Ja, also es heißt, diese Frau, die ungefähr 5000 vor Christus gelebt hat, hat einen Weg in diese Form der Ekstase gefunden. Wo die dann war, wissen wir natürlich nicht, wo die hingereist ist, aber jetzt, wenn man, es gibt natürlich Berichte über Indigene aus dem Amazonas-Regenwald und da gibt es verschiedenste Formen der Ekstase-Techniken, also entweder durch Substanzen oder durch Tanz und so weiter. Und die gehen zum Beispiel auf die andere Seite, um sich Jagderfolg zu wünschen, ja, und so weiter. Also das gibt so ganz viele verschiedene Richtungen, in die Ekstasen führen können. Für uns klingt es natürlich total verrückt, ja, oder entrückt, ja, nicht, oder ja, verrückt nicht, aber also wenn ich das jemand erzähle, der sich damit nicht beschäftigt hat, der sagt dann, wo gehen die dann dahin? Aber wenn man jetzt sich so einen Film zum Beispiel wie Avatar anschaut, da ist es sehr klar übersetzt, diese Form des Hinübergleitens, ja, weil da gibt es ja auch diesen Weltenbaum, mit dem man sich dann verbinden kann. Das ist halt, James Cameron der hat halt nicht gesagt, die trinken Ayahuasca oder so, sondern die haben halt irgendwelche Fühler, mit denen sie sich dann in eine andere Welt begeben können. Und das ist halt eine Übersetzung, weil James Cameron mit Sicherheit, er hat lange im Amazonas gelebt, er hat mit Sicherheit auch diese Substanzen probiert und er hat halt eine Übersetzung fürs Mainstream-Kino gesucht, damit die nicht sich Drogen oder Substanzen einführen, sondern eben eine andere Form. Aber dieser Film ist sehr klar angelegt daran und die reisen ja dann zu ihren Ahnen. Ja, also sie haben Verbindung zu ihren Ahnen.
Das Spannende an dem Buch finde ich auch tatsächlich dieses ständige sich Bewegen zwischen indigenen Völkern zum Beispiel und dem schwedischen Horror-Movie Midsommar.
Ja,
also
ja.
Diese entgrenzte Wanderung durch die Kultur und Kulturen. Und ich habe mir auch ein paar Beispiele notiert. Es sind unzählige Beispiele in dem Buch, aber über ein paar vielleicht können wir sprechen. Es ist eine sehr willkürliche Auswahl. Zum Beispiel Hildegard von Bingen. Das ist ein Name, den ich immer wieder gehört habe und ehrlich gesagt, ich habe mich damit auch nie wirklich auseinandergesetzt. Und das war für mich auch eine Entdeckung. Warum ist diese Person so wichtig für die Geschichte der Ekstasen?
Naja, das ist halt eine der bekanntesten Mystikerinnen. Die Mystikerinnen sind ja dafür bekannt, dass sie sich eben auf den Weg zu Gott gemacht haben mit verschiedensten Techniken. Bei Hildegard von Bingen war es so, dass die anscheinend sehr stark Migräne hatte und durch diese Aura, und bei starken Migränikern ist es ja so, dass sie in einen sehr starken anderen Zustand geraten und oder einen sehr eindrucksvollen anderen Zustand, und die konnte dann eben in andere Geisteszustände geraten dadurch. Und die Mystikerinnen schlechthin hatten verschiedenste Techniken, um sich mit Gott zu vereinen. Ja, war nicht gern gesehen von der Kirche, weil man sollte eigentlich dem Wort folgen, dem Wort Gottes, und sich nicht selbst auf den Weg zu Gott machen. Also Teresa von Avila ist eine andere Mystikerin, die ist zum Beispiel dafür bekannt, dass sie im Fersensitz meditiert hat. Also das ist die hat einfach wie heute auch Leute meditiert und hat einen Stufenweg von 7 verschiedenen Stufen entwickelt, wenn man diesen Stufenweg geht, kann man am Ende in die Ekstase eintreten, wenn man das wirklich nach ihrer Anweisung macht. Und dann tanzt man mit Gott. Also für die war das, oder mit Jesus. Ja, also das war, es gibt so eine Art Brautmystik auch. Das heißt, wenn man dann in den Zustand gerät, dann ist man mit Jesus zusammen und tanzt mit Jesus. Das hat auch eine sehr starke sexuelle Konnotation. Also das, man muss dazu auch wissen, dass Frauen damals ohne Mann nichts waren. Ja, also wenn man nicht verheiratet war, dann war man eigentlich ein bisschen verloren in der Gesellschaft. Und damals gab es aber auch Kreuzzüge und es sind sehr viele Männer gestorben und deswegen blieb vielen Frauen nur der Weg ins Kloster und da oder in klosterähnliche Institutionen. Und da war die Mystik schon recht verbreitet. Also dieser eigene Weg zu Gott war oft der Weg von Frauen. Und das hat denen auch ganz großes Selbstbewusstsein gegeben. Bei Hildegard von Bingen war es ja auch so, dass die hat ja Reformkloster gegründet und ist viel gereist. Ja, und die war aber, bevor sie diese Vision hatte, war sie jetzt nicht so bekannt und auch nicht so gefragt und auch nicht so selbstbewusst. Ja. Also so eine Erfahrung kann einen natürlich auch transformieren. Ja. Also das, wenn man sie immer wieder macht.
Zwei andere Frauen habe ich mir notiert aus dem Buch. Das ist Anne Imhoff.
Anne Imhoff war ja lange Zeit Türsteherin vom Robert Johnson in Frankfurt. Das ist einer der bekanntesten Techno-Clubs in Deutschland. Und diese Verbindung, also das fühlt man immer in allen ihren Werken, dass es eine Verbindung zur Clubkultur gibt, weil es ja eine sehr ekstatische Kultur ist. Und deswegen, also zum Beispiel ihre Arbeit, die sie damals in der Biennale Venedig gemacht hat, das war eine Mischung aus Clubkultur. Also sie schafft eben oft so, immersive Räume, in die man eintaucht und dann ist man eigentlich in einer anderen Welt. Und das ist Anne Imhoff ist eben ein Beispiel für immersive Kunst, also dass man sich in Räume begibt, die mit der eigentlichen Welt nichts mehr zu tun haben. Das ist auch ein großer Trend in der Kunst gerade, dass man eben Räume schafft, in denen der Mensch eigentlich seine Identität verlieren soll, ja, und richtig ins Kunstwerk eintauchen soll. Also bei Anne Imhoff ist es auch immer so, dass man eigentlich in eine neue Welt eintaucht. Und das ist ja auch ein bisschen in der Ekstase so, dass man in eine andere Welt eintaucht, die mit der eigentlichen nichts zu tun hat. Und so ist es, und deswegen haben wir sie als Beispiel mit ins Buch aufgenommen, ja.
Dann die nächste Künstlerin, die ich mir notiert habe, ist natürlich Marina Abramović.
Ja.
Sie widmen in dem Buch einige Seiten dieser vermutlich bekanntesten Performerin der Gegenwart. Und auf ihrem Beispiel wird wieder sichtbar, dass die Ekstasen nicht immer mit Freude und Glücksgefühlen zusammenhängen, umgekehrt, mit ganz starken Schmerzen.
Ja, also das ist ja auch eine Schmerzkünstlerin gewesen. Ich kann jetzt auch gleich mal danach noch sagen, was sie eigentlich heute macht. Ja, also die ist ja jetzt auch schon älter. Also die kann sich diese Verausgabung nicht mehr leisten. Aber die Kunst hat bei Marina Abramović immer sehr viel mit Verausgabung zu tun. Und interessanterweise verweist sie ja auch auf Teresa von Avila in verschiedensten Werken oder Arbeiten. Und auf die Mystikerinnen, die sich ja auch Schmerzen zugefügt haben. Also es gibt zum Beispiel die Technik, dass man immer wieder aufsteht, sich hinsetzt, ganz oft, bis man total erschöpft ist und dann eben in diesen Zustand kommt. Ja, und Marina Abramović, die ist natürlich dafür bekannt, dass sie zum Beispiel so lang gegen eine Wand läuft, bis sie eben auch in diesen Zustand gerät. Ja, also die hat aber es gibt Vorgängerinnen von ihr, ja, die das auch gemacht haben, aber in einem anderen Kontext. Also nicht im Kunstkontext, sondern im religiösen Kontext. Ja. Und jetzt, Marina Abramović hat auch eine eigene, sehr viel sanftere Ekstase-Technik erfunden, und zwar das Reis- und Linsenzählen. Also sie schüttet Reis und Linsen zusammen und dann... Genau, wie bei Aschenbrödel. Ja. Und dann muss man über Stunden hinweg diese Sachen wieder auseinanderklauben und zählen.
Dabei also, kann man sich auch vergessen. Das
genau, genau. Und das ist das ist eine Achtsamkeitsübung. Ja. Und das kann man Kurse bei ihr belegen. Die kosten natürlich sehr viel Geld. Ah, ja. Okay. Also das ist so, da können wir nachher noch drüber reden, über die Kommerzialisierung dieser Techniken. Und da ist sie total eingestiegen, ja. Also das ist, dann tragen alle so weiße Uniformen und dann zählen die da über Stunden hinweg Reis und Linsen. Und da kann man sich verlieren. Sie sagt auch, man muss über die Frustration hinweg, ja, das ist ja auch bei Meditation so oder bei Yoga, da muss man ja auch, um wirklich in einen anderen Zustand zu bekommen, ist es erstmal frustrierend, muss sehr viel üben. Und das ist bei ihr eben auch so, man sagt, man muss erstmal, man gerät in Wut über sich selbst, warum mache ich das eigentlich? Aber wenn ich dann drüber hinweg bin, dann bin ich eben da, ja.
Nicht, dass du was fragen?
Auf jeden Fall.
Gehört dazu auch diese Selbstgeißelung, die ja in manchen Religionen praktiziert wird?
Ja, genau. Also das ist auch eine Art von Schmerz. Genau, das ist, also diese, sie meinen, wenn die durch die Straßen laufen und sich sehr, absolut, klar. Es ist eine sehr drastische Form, aber es ist auch, Tanzen bis zur Verausgabung ist ja im Sufismus immer noch heute gang und gäbe, also dieser Drehtanz, ja, und dann tanzt man eben so lang, bis man sich im Drehen in einen anderen Zustand gebracht hat. Und das ist, also Schmerzen spielen in der Ekstase eine große Rolle. Auch bei Sex, bei Masochismus, Sadismus, es ist, Schmerz kann man nicht unbedingt weglassen.
Sehr berührt haben mich die Kapitel Beat, Bass, Ecstasy. Mhm. Also die Entwicklung der Rave-Szene und diese Backlash-Geschichte. Mhm. Wie stark, vielleicht wollen Sie und können Sie ein bisschen darüber erzählen, und auch wie stark hängt die Geschichte der Ekstase mit der Geschichte der Verfolgung und Kriminalisierung zusammen?
Ja, sehr stark. Also zur Geschichte von Rave, das entstand alles in der schwulen, schwarzen Kultur in den USA. Ja, das ist eigentlich aus Disco heraus in den 70ern. Das war eine bestimmte Art von Musik, die noch sehr verspielt war, sehr, sehr fröhlich eigentlich auch. Und man muss dazu wissen, dass es gab einen Club in New York, der hieß Paradise Garage oder auch Gay Rage genannt, also wegen, die hatten keine Schanklizenz, oder die wollten auch keine Schanklizenz, weil wenn man keine Schanklizenz hatte, konnte man so lange aufhaben, wie man will. Wenn man eine Bar war, musste man früher zumachen. Das heißt, da gab es keinen Alkohol, ja, aber dafür ganz viel andere Drogen, ja, und das ist so ein bisschen da hat sich so diese Kultur entwickelt, auch wie dort aufgelegt wurde, also es wurde immer mehr perkussiver, ja, dann später dann in Chicago, also viele Leute aus Chicago sind dann auch nach New York gegangen und haben sich die Musik angehört und haben dann in Chicago die Musik weiterentwickelt, und die Musik wurde immer reduzierter, immer minimaler, und wenn im Disco noch über Liebe gesungen wurde, wurde dann im Acid House schon eher nur noch über den Zustand, in dem man gerade ist, gesungen. Also Lose Your Body und so weiter. Ja, also es ging eigentlich nur noch darum, sich in Ekstase zu tanzen. Und damals spielte auch eine bestimmte Substanz eine Rolle, nämlich Ecstasy. Und aus den USA ist dann über Ibiza, wo es ja schon sehr früh eine sehr prägende Clubkultur gab, nach England ist es dann gekommen. Und in England ist Acid House richtig explodiert. Also es war so eine Massenbewegung eine Zeit lang. Und da, also England hatte damals ein großes Hooligan-Problem, also Fußball-Hooligans, die sich sehr viel geprügelt haben, und da hat Alkohol eine große Rolle gespielt. Und diese Hooligans sind aber alle zu diesen Acid House Partys gegangen und haben Ecstasy genommen, war auf einmal wahnsinnig friedlich. Ja, und die Leute waren wahnsinnig friedlich und waren, also diese Partys sind ja auch sehr friedlich. Sollte man sich freuen. Natürlich gab es dann auch Leute, die es übertrieben haben. Ja, die gibt es natürlich immer. Das war bei Hippies, bei den Hippies auch das Problem. Also, dass die Leute nicht genau wussten, wie man es dosieren soll. Und dann haben sie es übertrieben, und es gab auch schwer Verletzte, muss man sagen. Also wenn man zu viel Ecstasy nimmt, dann kann man auch sterben. Das ist, man muss halt wissen, wie man es dosiert. Und dann gab es aber einen Backlash von der konservativen Regierung und vor allem von der Sun, also von der Yellow Press, die dann der Stimmung gegen diese Partys gemacht hat, weil war eine riesig. Da waren Zehntausende von Menschen auf irgendwelchen Feldern, und dann ist es eigentlich ein bisschen zurückgegangen. Aber in Deutschland kam dann die Love Parade dann, also dann ging es nach Deutschland rüber. In Deutschland hat sich die ganze Rave-Kultur entwickelt, und mittlerweile muss man schon sagen, es ist eine globale Kultur. Ja. Ja. Also es gibt es überall. Was es damals vielleicht nur in Westeuropa und Amerika gab, gibt es jetzt auch in Südamerika, in Asien, überall.
Ja. In Osteuropa.
Und in Osteuropa, genau. Sehr stark auch in Osteuropa, auch viel freier als hier. Und also der Backlash kam zwar, aber er hat nicht lange gehalten. Aber in der Geschichte der Ekstase gibt es natürlich viele Backlashes. Ja. Viele Kriminalisierung, also besonders was Drogen betrifft, hat das eigentlich im 20. Jahrhundert, also eigentlich wurde schon beim alten Ägypten Marihuana verboten, ja, weil man eben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft unter Kontrolle bringen wollte. Also die Kiffer aus dem alten Ägypten, die Pharaonen wollten halt nicht diese kiffende Minderheit, die unkontrollierte kiffende Minderheit unter sich haben. Deswegen haben die damals schon Marihuana verboten. Und das zieht sich eigentlich die Menschheitsgeschichte durch, dass man, also Opiumrauchen war mal total normal, ja, oder auch Opiumtinktur zu nehmen, um zu beruhigen. Also es war eine Hausfrauentinktur. Ob das jetzt völlig ungefährlich war, sei dahingestellt. Ja, man kann es natürlich immer übertreiben und es macht auch süchtig bei bestimmten Leuten. Aber damals hat man eben dann gemerkt, okay, die chinesische Minderheit, die ist, also in den USA, die wollte man ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen. Also hat man die Substanz, die sie am meisten konsumiert hat, kriminalisiert. Und sowas bei den Schwarzen, so ist es dann später bei den Hippies gewesen. Das ist ja auch alles dokumentiert, das ist ja auch mittlerweile, zugegeben von den Regierungen, dass es so war. Ja, also es ging nicht um die Substanz, sondern es ging meistens um politische Aspekte, Macht. Ja, genau.
Ja, darf ich mal was fragen zu den immer zu den synthetischen Drogen, zu diesem Ecstasy?
Ja.
Das macht doch auch abhängig, sogar stark abhängig, oder nicht?
Und nee.
Wie Sie schon sagten, es ist ja durchaus gefährlich auch, weil es ja auch den Körper nicht nur in eine, andere Dimension bringt, sondern auch körperlich angreift, oder nicht?
Also es ist nicht sehr toxisch. Und es macht auch nicht abhängig. Also es kann abhängig machen, wenn man, aber es ist jetzt von den Substanzen nicht diejenige, die sehr stark abhängig macht. Und das Problem bei Ecstasy ist die Überdosierung. Also es gab ja jetzt diesen Fall von dieser Blue Punisher Pille und die ist einfach extrem stark. Die muss man teilen. Das muss der Dealer halt dann demjenigen sagen, der, wenn das nicht gesagt wird, dann nehmen die ganz und dann, wenn man dann noch, wie das eine Mädchen, die war glaube ich 13 oder so, was ja eh viel zu jung ist, das kann man dann auf die Körpergröße und auf das Körpergewicht herunterrechnen und die war wahrscheinlich zu klein und zu leicht und dann ist es, dann ist es wirklich so, dass man an multiplen Organversagen stirbt. Das ist gefährlich, ja. Das hat aber immer damit zu tun, wie klärt man die Leute darüber auf und wenn die jetzt gewusst hätte, ich muss von der Pille ein Viertel nehmen, dann wäre die niemals gestorben, dann wäre die auch nicht abhängig geworden oder sonst irgendwas. Aber das ist halt, wir leben in einem Verbotsstaat und da findet keine Aufklärung statt. Und die Leute nehmen es aber trotzdem, wie man ja sieht, und zwar in Massen. Und man weiß nicht, was drin ist und so. Und der Staat lässt, also ich sage immer so, wenn wir es legalisieren würden oder wenn wir es dekriminalisieren würden, dann würden noch viel mehr Leute das nehmen. Das ist, glaube ich, nicht so. Oder vielleicht ein paar mehr, aber es wäre nicht mehr so gefährlich. Ja. Oder die Erfahrung ist, dass es am Anfang sehr viele Leute ausprobieren und dann aber ebbt es wieder ab. Ja. Also bei Marihuana ist es zum Beispiel so. Also dann probiert man es halt mal, aber es ist halt nicht für jeden. Nicht jeder will das unbedingt erleben. Ja, es gibt halt bestimmt Leute, die wollen es erleben und manche halt nicht. Aber was wir jetzt haben, ist ein völlig unkontrollierter Markt, den man Leuten überlässt, die nicht immer das Beste im Sinn haben. Und deswegen, ja.
Das wäre dann auch abdriftet in diese Beschaffungskriminalität.
Ja? Ich glaube nicht. Also Ecstasy ist sehr günstig. Also, okay. Da braucht man nicht. Also das. Nee. Also das ist, da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, das ist nicht toll. Ja.
Würde es irgendeinen Grund geben, solche Sachen zu verbieten?
Ja, also der Grund, der genannt wird, ist Gesundheitsschutz. Man muss die Leute davor bewahren, ungesunde Dinge zu tun. Nur wenn man Interesse an diesen Dingen hat, dann hat man halt Lust darauf und dann beschafft man sich das auch. Und dann ist es eigentlich beim Gesundheitsschutz dahin, weil
welchem Recht? Warum überhaupt? Warum haben die Dinger verboten?
Na, das sind ideologische Dinge. Warum ist Alkohol nicht verboten und warum sind Zigaretten nicht verboten? Alkohol ist extrem gefährlich. Also wir haben es ja geschafft, diese extrem gefährliche Substanz einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Also es gibt bestimmte Rituale, wie man den Alkohol zu sich nimmt und so weiter. Trotzdem haben es ja viele nicht unter Kontrolle. Das hat einfach mit, das hat, das sind, also das hat allein mit der Wirkung zu tun. Also wenn, glaube ich, also wenn man jetzt sagt, Alkohol ist ja jetzt nicht von der Wirkung nicht unbedingt introspektiv. Ja? Also es hat nicht so, es stellt nichts in Frage. Wenn man Alkohol trinkt, hat man Freude. Es ist ein gutes soziales Schmiermittel. Es ist, ich lehne Alkohol nicht ab. Ich finde es auch schön, mal Schlips zu haben. Ja? Aber bei den anderen Substanzen ist es halt so, wenn man jetzt LSD nimmt, dann hat es schon eine transformierende Wirkung. Und ich glaube, dass also bei der Hippie-Bewegung war es ja so, die Leute sind einfach, das war dann Dropout. Man hat sich den verschiedenen gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht mehr verpflichtet gefühlt. Man wollte einen anderen Lebensstil starten. Ja? Und ich glaube, davor hatten viele Leute Angst, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen, dass die Leute nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wenn man Alkohol trinkt, dann stellt man nicht auf einmal das ganze System in Frage, in dem man lebt. Bei LSD kann das schon passieren. Und ich glaube, davor haben Regierungen Angst. Ich glaube schon. Also das hat schon, also bei den Hippies war es auf jeden Fall so. Also
Eher, dass es irgendwelche finanziellen Gründe hat.
das glaube ich nicht, weil wenn man das legalisieren würde, dann würde man sehr viel Geld einnehmen. Wenn man Marihuana legalisiert, dann wird eine Steuer draufgesetzt und dann nimmt man sehr viel Geld ein. Wenn man Kokain legalisieren würde und eine Kokainsteuer einführen würde, dann würde man extrem viel Geld machen, extrem viel Geld verdienen. Also der Staat will, also finanzielle Gründe sind es glaube ich nicht, weil
Also
man
würde
lässt
das dann
sich,
schon funktionieren?
ja, man muss sich, man muss sich, man lässt sich ja, man überlässt ja der Mafia extrem viel Geld. Ja, also man könnte unglaublich viel Geld einnehmen durch die Substanzen, aber die Angst ist, und ich kann sie auch ein bisschen verstehen, dass man eben, wenn man jetzt noch mal ein paar Substanzen mehr legalisiert, dass dann das Gesundheitssystem zusammenbricht, weil man halt so viele Probleme damit hat. Und es gibt die Neigung, dass Marihuana Psychosen auslöst.
Andere Seite wäre doch dann die Möglichkeit aufzuklären vom Staat.
Genau, also das ist ja das, für das wir in dem Buch plädieren, dass es eben mehr Aufklärung gibt, dass der Staat die Leute nicht ins offene Messer laufen lässt, weil Verbote bringen nichts. Die Leute nehmen es trotzdem. Also wie gesagt, das Argument der Gegner davon ist, dass es dann noch mehr Substanzen gibt, die gefährlich sind, dass man sich noch mehr um Leute kümmern muss, dass man noch mehr, dass das Gesundheitssystem belastet wird und so weiter. Aber wie gesagt, es ist eine extrem schwierige Diskussion, weil die Leute nehmen ja trotzdem die Substanzen und es gibt trotzdem Probleme.
So, dass dadurch, dass es verboten ist, sogenannte finstere Mächte immer weiter forschen, noch mehr zu finden, als jetzt schon da ist, um noch was Neues auf den Markt zu bringen und so weiter.
Naja, also das kann man natürlich beobachten. Am Beispiel Marihuana gibt es künstliche Cannabinoide. Die sind viel, viel gefährlicher als Marihuana selbst. Und die sind ja auch auf dem Markt. Also so Sachen wie Spice oder so, ja. Und natürlich, der Schwarzmarkt findet immer einen Weg, die Substanzen an den Mann zu bringen. Bei Heroin ist es genauso. Also Heroin ist stark verboten, aber dann hat Fentanyl eben den Markt übernommen, was viel, viel gefährlicher ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat irgendwie die 30-fache Wirkung von, oder weiß ich jetzt nicht die Zahl, aber auf jeden Fall ist es unglaublich viel potenter als Heroin. Deswegen sterben auch viele bekannte Schauspieler sind ja oder Schauspielerinnen sind ja an Überdosen gestorben, weil sie dachten, es wäre Heroin, das war dann aber Fentanyl. Also Philip Seymour Hoffman und so weiter, ja. Natürlich, also wie gesagt, Sie haben recht. Also das ist der Weg ist eigentlich immer in einer Verschärfung der Substanz. Wenn der Schwarzmarkt will, also Dealer wollen viel Wirkung auf wenig Raum transportieren. Deswegen, also die Prohibition hat ja auch dazu geführt, dass Alkohol stärker wurde, also dass Schnäpse entwickelt wurden und so weiter. Das Schnaps gab es immer, aber natürlich wurde dann mehr Schnaps getrunken in der Zeit, also Moonshine. Und Bei Marihuana ist es auch so, das, was die in den 60ern geraucht haben, war sehr viel weicher und harmloser, als was wir jetzt haben. Und so kann man eigentlich bei allen Substanzen das durchmachen. Es hat, also der Schwarzmarkt führt eigentlich eher dazu einer Verschärfung der Drogen. Also bei so eine Pille wie Blue Punisher ist auch ein Beispiel dafür, dass man sehr viel Wirkung auf wenig Raum haben möchte. Ja, das ist das Problem, was der Schwarzmarkt mit sich bringt. Das wird als selten diskutiert, ja, aber da wird es irgendwann eine Lösung brauchen, weil die Leute nehmen ja nicht weniger Drogen. Es werden immer mehr Drogen genommen.
Ganz genau. Ja. Also einerseits haben wir jetzt über Kriminalisierung gesprochen, andererseits gibt es auch Poetisierung von Drogen. Das gibt es auch sehr stark, auch in der Musik, in der Hip-Hop-Musik.
Überall, ja. Ja, ja.
Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel eben diese Opioiden-Krise in Amerika, wo Unmengen von Menschen sterben.
Ich glaube, 110.000 Leute sind jetzt gestorben letztes Jahr. Also es ist Wahnsinn. Also es ist eine Potenzierung jedes Jahr. Aber das hat auch was damit zu tun, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist. Also wie die Leute dort leben, wie sie arbeiten, wie sie in welchen Regionen sie leben in Amerika. Also lebt man in einer deindustrialisierten Zone, wo es keine Arbeit mehr gibt, wo es eigentlich kein Ziel mehr gibt, dann nehmen halt Leute vermehrt Opioide. Ja. Also es wird immer gesagt, dass, also die Erzählung, die es gerade gibt, und die stimmt, ist auch nicht ganz falsch, ist, dass natürlich die Familie Sackler der Purdue Pharma gehört, die damals Oxycontin auf den Markt gebracht haben. Das ist ein starkes Opioid. Das wurde als Schmerzmittel in den Markt gedrückt. Das hat man auch als, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Schulterprobleme hätten und zum Arzt gehen würden, dann wäre uns damals in den USA, wäre uns vielleicht Oxycodon verschrieben worden. Mhm. Der harte Stuff. Ja, also, und sie sagen aber so, nee, das ist alles okay, nimmst du 10-mal, dann ist es wieder gut. Und das ist halt für bestimmte Leute nicht so gut gewesen, weil es gibt halt Menschen, die werden leichter abhängig von Dingen. Das hat viel mit dem zu tun, wie sie aufwachsen, in welchen Zusammenhängen sie leben, und so weiter, ob sie als Kind auch mal missbraucht wurden oder so. Also das ist, es gibt Leute, die werden leichter süchtig als andere. Bei Oxycodon ist es, glaube ich, so zwischen 10% und 12% der User werden abhängig davon.
Wahnsinnig viel.
Das ist wahnsinnig viel, wenn man bedenkt, wie, in welcher Menge dieses Medikament auf den Markt geworfen wurde.
Immer noch, oder?
Ja, nicht mehr, aber viel regulierter jetzt. Ja, also das war natürlich, die haben ja, also da gibt's ja den neuen Film über Nan Goldin drüber, über die Künstlerin, die ja auch Oxycodon abhängig war und die erreichen wollte, dass es gibt in der Met in den USA, also in New York, gibt's einen Sackler-Flügel. Also die haben sehr stark in Kunst investiert. Und Nan Goldin wollte erlangen, dass dieser Sackler-Flügel geschlossen wird. Also dass der Name Sackler von dem Flügel genommen wird, dass sie nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit Kunst und auch nicht mit ihr, ja, auch Kunst mit Sacklergeld von ihr gekauft, also Kunst von ihrem mit Sacklergeld gekauft wurde.
Dazu kann ich einen guten Film empfehlen. Mhm. Ben is back.
Ah ja,
Kennt ihr bestimmt auch, ja. Mit der Julia Roberts, wo ein Junge, der sich einen Arm gebrochen hat, dann dieses Schmerzmittel bekommt. Und das ist auch wirklich so, dass viele von diesen Mitteln abhängig wurden und dann aber schon von Kindheit an, was sich dann einfach ja durchgezogen hat, bis ins Erwachsenenleben.
Mhm.
Also da ist ganz, ganz viel Urteil angerichtet worden.
Mhm.
Dieser Film Ben is back, kann ich wirklich nur empfehlen. Mhm. Wunderbar.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, bei dem Film hat der Junge ja auch eine psychische Erkrankung, oder? Es ging nicht nur um die Schulter, sondern ich glaube, er war... Weil das ist interessant, dass viele Leute sich dann mit selbst medikamentiert haben. Also das ist, wenn man jetzt eine bipolare Störung, nee, wenn ich mich richtig erinnere.
Hatte er nicht vorher.
Genau, also es ist, wie wir schon gesagt haben, also das ist, das natürlich traf diese Droge auch eine Bevölkerung auch, die sehr stark unter Stress steht. Also in Amerika gibt es natürlich viele Regionen, in denen es eine große Arbeitslosigkeit gibt oder wenig Perspektive. Und genau in den Regionen gab es halt auch sehr viel Süchtige. Aber nicht nur dort. Also es ist in allen Schichten, in allen Dingen ist ein Riesenproblem. Aber es wird auch nicht gelöst. Also das ist, und das kann man auch nicht richtig lösen, weil da müsste sich die komplette Gesellschaft ändern in den USA. Und das ist nicht abzusehen. Ja. Aber es, ich glaube auch, also Oxycodon ist ja eine deutsche Erfindung. Also also wie sehr viele verschiedene Psychopharmaka ist auch Oxycodon in den 20er Jahren in Deutschland, ich glaube, von Merck entwickelt worden. Hat dann damals noch einen anderen Namen. Also sehr viele Opioide sind in Deutschland entwickelt worden. Aber wir haben nicht so ein Problem damit hier, weil jeder, der im Krankenhaus mal war, weiß, dass die Ärzte sehr vorsichtig sind, wann sie starke Schmerzmittel verschreiben. Und das ist in den USA eben nicht so. Also da wird sehr viel schneller so Zeug verschrieben. Aber wenn das hier auch so wäre, dann glaube ich, würden wir in ähnlichen Zuständen leben. Ja. Mhm.
Ja, wir haben über Mittel gesprochen, die verhindern, dass Menschen funktionieren in Systemen, aber es gibt welche, die umgekehrt funktionieren, also die helfen zu funktionieren.
Ja, also wir haben ja gerade über Stress gesprochen. Es werden sehr viele Techniken, die wir in dem Buch beschreiben, die werden heute dazu verwendet, dass man eben Stress reduziert. Ja, also das fängt an bei Achtsamkeitsübungen, geht weiter mit Microdosing und auch mit höheren Dosen. Also diese Substanzen werden eher als Tools verwendet und auch die Techniken, um eben im täglichen Leben besser funktionieren zu können. Es ist halt so, dass Meditation eigentlich, also auch alle anderen Techniken eigentlich dazu mal da waren, die Leute eher zu verbinden und nicht gegeneinander antreten zu lassen. Ja, also es ist so, man wappnet sich eben im Kampf gegen, also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man ständig im Konkurrenzkampf ist. Ja, und wenn man was gefunden hat, eine Technik gefunden hat, die einem Vorteile verschafft, dann nutzt man die. Und viele Leute nutzen eben mittlerweile Yoga oder Meditation, um eben besser zu funktionieren, vielleicht kreativer zu werden, ja, mit dem Stress besser umzugehen. Und was wir so ein bisschen kritisieren, ist, dass halt nicht an der Wurzel des Stress gearbeitet wird, sondern eher nur am Symptom. Also der Stress wird bearbeitet, aber der Stress kommt ja irgendwo her. Und den kann man nicht damit bearbeiten, dass man eben dann mehr Yoga macht oder mehr meditiert oder mehr Microdosed, sondern man sollte halt vielleicht mal überlegen, warum sind wir eigentlich so im Stress? Was ist unser Wirtschaftssystem wirklich das Richtige für uns Menschen? Oder ist es richtig, dass man auch in Firmen die Leute gegeneinander antreten lässt? Ja, es wird zwar immer gesagt, okay, wir sind eine große Community und wir machen Teambuilding und Teamwork und so weiter, aber letztlich ist es ja doch so, dass jeder immer wieder bewertet wird von den anderen. Es gibt ein hartes Feedback-Regime in unseren Firmen. Feedback ist ganz, ganz wichtig. Stimmt. Ja, und es ist eine große, es ist halt Feedback. Feedback ist natürlich immer eine Art von Kontrolle. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wiederum ein Grund dafür, dass so viele Leute jetzt den Ausweg in die Ekstase suchen, weil sie eben mal die Kontrolle sein lassen wollen. Also wir kontrollieren uns ja auch über unsere Uhren und ja, die elektronische Apple Watch, dann die kontrolliert alle Körperfunktionen. Wir stehen eigentlich unter ständiger Kontrolle. Ja. Also eine Freundin von mir, deren Mann hat auch eine Uhr, eine Apple Watch, und die hat ja so Kreise. Und sie sagt immer, dass er der Slave of the Rings ist. Ja, weil da steht dann genau dran, wie viele Schritte bin ich heute gelaufen, ja, und wie viel so. Und das ist halt eine ständig, ich kann ja verstehen, ich meine, der Grund dahinter ist ja gut, dass man gesund lebt und so weiter, aber ich glaube nicht, dass man ständig unter Kontrolle sein will. Ja, und die Ekstase gibt eben einen Ausweg aus der Kontrolle für eine gewisse Zeit. Ja. Aber eben auch, wie Sie schon erwähnt haben, ist es eben auch ein Mittel dazu, sich zu wappnen gegen Stress und weiterzukommen. Ja.
Ja, wir sprechen gleich vielleicht über diese politischen Aspekte noch. Aber mir kam beim Lesen eine Idee, egal was Sie anfassen und anschauen, finden Sie Assoziationen zu Ekstasen. Das finde ich toll an diesem Buch. Und gibt es Assoziationen mit Nürnberg? Wenn Sie an Nürnberg denken, was kommt Ihnen in den Sinn in Verbindung mit den Ekstasen?
Also erstmal war ich früher DJ und habe hier in Nürnberg aufgelegt. Oh. Deswegen das in der Rakete, glaube ich, hieß es. Also einmal oder zweimal, ich weiß nicht mehr genau. Und noch woanders, aber ich habe es vergessen. Es ist schon sehr lange her. Aber das kommt mir erst mal in den Sinn. Und natürlich, aber natürlich leider auch die Nazi-Zeit. Ja. Genau. Was natürlich eine... das haben die schon gut hingekriegt, muss man sagen. Also die Architektur, die Aufmärsche, wie das funktioniert hat, das ist natürlich, das war, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr beeindruckend. Und da, also ich will das überhaupt nicht entschuldigen, aber ich glaube, es war schwer, sich dem zu entziehen. Also die Nazis haben schon ihre, die wussten schon genau, wie sie bestimmte Massenaufmärsche und so inszenieren, damit so eine Art Gefühl des Verlorenseins in der Masse, des wohligen Verlorenseins in der Masse gestaltet werden kann. Also das haben die sehr gut hingekriegt, mit schrecklichsten Konsequenzen, aber die Leute waren ja, also wenn man das jetzt anschaut, die waren ja völlig hysterisch, ja. Also wie die rumgeschrien haben und wie sie auf Hitler reagiert haben, die wurden natürlich durch diese ganze Inszenierung so dahin geführt, dass sie sich natürlich sehr beeindrucken ließen davon. Das kann man natürlich heute auch noch im Fußballstadion auch sehen, ja. Oder auf dem Konzert von Rammstein, auf jedem Konzert, ja. Also Menschen, genau, das ist, ja. Ja, es geht halt darum, was dadurch entstehen soll, ja. Was soll aus diesen Gruppengefühlen entstehen? Soll was Gutes entstehen oder was Schlechtes? Man kann Ekstasen für alles nutzen. Und auch wenn man selbst in der Ekstase ist, dann ist es ja danach immer da, geht es immer darum, wie interpretiert man das für sich selbst. Also man kann es in jede Richtung interpretieren. Ja? Man kann es fürs Schlechte einsetzen oder fürs Gute. Also natürlich fühlt man, wenn man jetzt in LSD durch den Wald wandert, eine große Verbindung zur Natur. Und vielleicht kommt man dann zur Erkenntnis, ich sollte die Natur mehr schützen, weil ich bin Teil der Natur. Und ich muss dafür sorgen, dass die Natur geschützt wird, weil ich eine große Verbindung zu ihr habe. Aber andererseits kann es auch gut sein, dass man das einfach so nimmt, okay, das war jetzt ein schönes Erlebnis, aber ich fahre trotzdem weiter mein großes Auto und baller Benzin raus, ja, also CO2 in die Atmosphäre. Also das ist, wie man die Ekstase nutzt, ist jedem selbst überlassen. Die Nazis haben es hier in Nürnberg gut inszeniert und haben dann diese Massenaufmärsche dafür für ihre schrecklichen Dinge genutzt, ja.
Wäre es denn möglich gewesen? Nein. Konnten denn die Leute, die durch diese Aufmärsche in Ekstase versetzt wurden, noch entscheiden, was sie wollen? Oder waren die dann so
berauscht?
Dass sie nicht mehr wussten, was sie taten. Das würde mich unheimlich.
Also ich glaube währenddessen sicher nicht, weil sie da eben in einem Zustand waren, wo sie sehr aufgewallt waren. Ja, aber danach natürlich schon. Also danach, wenn man dann wieder rausgeht, dann ist man ja wieder normal. Dann ist man nicht, dann hat man zwar das Erlebnis erlebt, aber das dauert vielleicht, das trägt einen vielleicht noch durch die Woche. Ja, aber danach ist man total rational und kann wieder entscheiden. Also das ist ja. Eine Ekstase ist ja nicht so, es darf man sich nicht so vorstellen, als wäre man komplett transformiert danach. Also das ist nicht so. Das ist zwar, es wird zwar heutzutage so verkauft, dass man, wenn man einmal einen Psilocybin-Ressort in Holland besucht und Pilze nimmt und ja, dann sagt man so, das ist ein transformatives Erlebnis und man wird ein neuer Newborn, ein neuer Mensch, aber das ist dann vielleicht für 2 Wochen. Ja? Und danach ist man dann wieder. Dann kommen die alten Muster zurück und das muss man schon, das ist, wie gesagt, das ist eine Einübung. Ja, man muss es wie bei Meditation, man muss es konstant machen. Und auch bei Psychedelika ist es so, man die Transformation muss ins Leben integriert werden oder das transformative Erlebnis. Und es reicht nicht, wenn man das einmal macht, sondern das muss man öfter machen, mit Leuten drüber sprechen und das einordnen und so weiter. Das ist nicht so, dass die Substanz die Kraft hat, einen komplett neuen Menschen aus einem zu machen. Ja.
Ich habe noch einen Link zu Nürnberg gefunden in dem Buch.
Also Dürer. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, das Bild Melancholia. Ja. Ja, das ist natürlich. Das Bild ist entstanden in der Zeit, in der die Melancholie eigentlich erst erfunden wurde. Benannt wurde, weil der Mensch sich eher in einem Zustand befunden hat, in dem man mehr über die Zukunft nachgedacht hat. Also davor haben die Menschen in einem sehr klaren Kreislauf der Jahreszeiten gelebt. Also dann war Ernte, dann war Erntefest, und es hat sich halt immer wiederholt. Es war immer wieder gleicher Loop im Leben. Und damals durch die Wissenschaften, die sich damit entwickelt haben, hat der Mensch das erste Mal darüber nachgedacht, wie man denn auch die Zukunft beeinflussen könnte. Und wenn man die Zukunft beeinflussen kann oder an die Zukunft denkt, dann denkt man natürlich auch gleichzeitig ans Vergangene. Und in dem Bild da sitzt er ja so da, ja, und denkt über die Vergangenheit nach. Und das haben wir so als Sinnbild dieses neuen Zustands des Menschen gesehen. Weil, wir beschreiben es ein bisschen überspitzt auch so, dass der Mensch eigentlich davor in einem ständig ekstatischen Zustand gelebt hat, und zwar in diesem Kreislauf, in dem er eigentlich nicht rhythmisch und nicht sehr viel über die Zukunft nachgedacht hat. Die Zukunft erschien immer als Weltenende. Deswegen hat man sich gerne in einem Kreislauf wiedergefunden. Man wollte gar nicht an die Zukunft denken, weil da droht ja die Apokalypse, ja. Und man hat aber auch nicht viel über die Vergangenheit nachgedacht, ja? Also, sondern immer sehr über, also es ist auch Spekulation, ja, man weiß ja nicht genau, wie es wirklich war, ja, aber wenn man
Interpretation,
ja.
Sie haben gesagt, wir haben das Bild so interpretiert. Das bringt mich auch zu der Frage, wie schreibt man ein Buch zu zweit? Es ist ein bisschen raus aus dem Inhalt.
Ja, also wir haben ja das erste Buch, wir teilen die Kapitel auf. Aha. Und dann schreibt der eine das und der andere das.
Und diskutieren Sie das?
Wir diskutieren das dann, und jeder liest dann natürlich auch die Kapitel des anderen, korrigiert, redigiert, aber um so eine Fülle von Material zu sammeln, muss man es aufteilen. Also wir haben das eben klar aufgeteilt. Wir haben dann, natürlich hat der eine oder andere dann noch einen Teil von dem anderen Kapitel geschrieben. Das kann schon auch mal vorkommen. Aber letztlich, und wir schreiben recht ähnlich. Also man merkt es im Stil kaum. Nee. Wir können auch beide komplett unterschiedlich schreiben, aber wir schauen bei den Büchern dann, dass wir einen recht ähnlichen Stil haben. Mhm. Und das war im ersten Buch auch schon so, und es klappt eigentlich ganz gut. Also wir kennen uns ewig. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben auch zusammen aufgelegt früher. Ach. Was
und ein paar Sachen ausprobiert wahrscheinlich.
Von den Substanzen. Ja. Also wir haben natürlich dieses Interesse an diesen Dingen.
Nicht nur theoretisch.
Nee, die haben wir seit den Teenagerjahren. Aber wir waren immer eher die Vorsichtigen. Also wir waren nicht diejenigen, wir haben halt neugierig, vorsichtig. Ja, wir waren nicht die exzessiven Typen, die irgendwie alles in sich reingeworfen haben, sondern wir haben halt ausprobiert und experimentiert. Und beim Auflegen, ist es ja auch so, dass wir haben halt immer Back-to-Back aufgelegt, also immer einer die Platte und dann der nächste die andere Platte. Und da ist es auch, das muss sehr harmonisch laufen, weil man muss den anderen lesen, und so ist es ein bisschen auch, wie wir die Bücher schreiben, dass man eben so, dass wir uns so die Brocken so hinwerfen und dann kann man das, und dann gibt es so ein Set. Also wir schreiben die Bücher eher wie so ein DJ-Set.
Aber das Auflegen erscheint mir jetzt nach dem, was ich gelesen habe, auch ein bisschen ekstatische Beschäftigung.
Das ist eine ekstatische Beschäftigung, ja. Also man vergisst komplett die Zeit. Nicht. Nee, ja, wenn man Glück hat, ab und zu. Also wenn man so in den Flow gerät, ja, dann ist es schon so, wir schreiben sehr schnell beide. Also wir können beide sehr schnell schreiben. Manchmal ist man dann schon in so einem Flow, wo man dann auch ein bisschen die Zeit vergisst. Und also besonders wenn man Zug fährt, finde ich, wenn die Landschaft so vorbeirauscht. Genau. Und man fährt so dahin, da habe ich einmal beim ersten Buch ein komplettes Kapitel in der Fahrt von Berlin nach München geschrieben. War so ein Wintertag, da ist der Zug noch 6 Stunden gefahren von Berlin nach München. Und da habe ich ein komplettes Kapitel geschrieben. Und das ist schon viel. Und das war schon so ein Zustand, wo ich nicht genau wusste, wie das passiert ist. Ja.
Ich bin schon fast durch mit meinen Fragen, aber unbedingt wollte ich noch eben über diese politischen Geschichten sprechen, also über Sturm nach Kapitol zum Beispiel, auf das Kapitol zum Beispiel. Warum hat das irgendetwas mit dem Ekstasen zu tun?
Weil diese Leute, die Nazis hier früher, in einem kompletten Rausch waren. Wenn man sich diese Videos anschaut, die waren komplett außer sich. Die saßen ja dann auch in der Rotunde im Weißen Haus, haben gekifft. Ja, die haben sich Joints angezündet und haben dann gekifft. Und wir nehmen das ja am Beispiel des Büffelmanns durch. Ja. Und der Büffelmann, das ist eigentlich, würde man früher, hätte man gesagt, das ist ein Hippie. Ja, also ja. Der interessiert sich für Schamanismus, der hat LSD ausprobiert, der kifft, aber der ist eben auch ein Rechter, ja, ein radikal Rechter. Und der, auch dieses Begeben, sich in diese Verschwörungstheorien zu begeben, hat auch was Ekstatisches, weil die natürlich sich in eine komplett verrückte Welt begeben. Ja, also es ist schon so eine, diese Erzählungen, die da stattfinden, die sind, also der ist ja QAnon-Anhänger und die erzählen sich ja von Echsenmenschen und so weiter. Also die sehen eine komplett andere Realität als wir. Ja? Also ich würde nicht sagen, dass die ständig in Ekstase sind, aber die sind auf jeden Fall Leute, die sich gerne Ekstase begeben. Ne? Ja, auf einen Trip. Und der Kapitolsturm war auf absoluten Trip. Also so wie die auch ein gewaltvoller Trip, weil die haben ja auch auf die Polizisten eingeprügelt und so weiter. Die waren komplett im Kampfrausch. Ja? Also einige von denen, nicht alle, aber einige von denen waren richtig drauf. Ja? Von dem ganzen Erlebnis. Man muss sich das auch vorstellen. Ich meine, das wäre so, als würden wir den Bundestag stürmen hier. Ja? Was ja auch versucht wurde, aber es ist ja unglaublich eigentlich. Ja? Also es ist der mächtigste Staat der Welt. Und das ist hilflos. Und zwar einer Horde gegenüber, die im Rausch ist. Ja. Und deswegen ist es eine ekstatische Veranstaltung gewesen für uns.
Genau. Wir haben diesen Podcast gegründet in Zeiten von Corona. Mhm. Und da kamen auf die ersten Corona-Leugner-Aufmärsche. Und da stand wieder mal, unsere allererste Folge war mit einer Rechtsextremismus-Expertin. Und wir standen alle ratlos, auch sie, diese Zusammensetzung von diesen Aufmärschen gegenüber. Mhm. Auf einmal diese Hippies, diese Menschen, die man überhaupt mit dieser Art von Bewegung nicht assoziiert. Wir konnten das damals nicht verstehen. Warum die Esoteriker auf einmal und diese Yoga-Leute, warum auf so einem Aufmarsch? Und sie haben dafür eine Erklärung oder einen Versuch.
Es gibt dafür mehrere Erklärungen. Also einerseits ist es natürlich so, dass es geht erstmal um Individualismus. Also die Leute, es ist nicht so, dass jetzt, wenn jemand Yoga oder Meditation macht, dass der unbedingt sich verbunden mit der Gesellschaft fühlt. Es ist eher so, dass es manchmal zu einer Verstärkung der eigenen Ideologie führt. Das heißt, man beschäftigt sich sehr stark mit dem eigenen Ich. Ja? Es war mal vielleicht so, dass man, also in der Meditation übt man ja eigentlich Gleichmut ein. Ja? Also das heißt, wenn man meditiert, dann ist es im Idealfall so, ein Gedanke kommt, man schaut sich den an und dann lässt man ihn weitergehen. Egal was es ist. Ja, also das sollte man üben und wenn man das schafft, dann ist man eigentlich in einer Art erleuchtet. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile es so ist, dass es eher zu einer Gleichgültigkeit führt. Das heißt, es ist einem eigentlich alles egal. Ja, und vor allem ist es einem egal, was in der Gesellschaft passiert. Also man gibt keine richtige Verbindung mehr her. Oder man bekommt eine Verbindung noch hin, aber zu einem sehr kleinen Kreis. Und dieser zum Beispiel Yoga-Kreis, die alle Corona-Leugner sind. Ja, die verstärken sich dann gegenseitig. Ja. Und ich glaube, dass es eher dazu führt, dass man sich eher zu so einem kleinen Kreis verbunden fühlt, indem man dann für bestimmte Dinge empfänglich ist. Und dadurch, und dass sich diese Leute dann auf solchen Demonstrationen treffen, ist schon so, dass sie natürlich alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben in ekstatischen Dingen. Ja, also die können sich, man kann sich darüber austauschen. Ja, und bei Corona im Speziellen ist es halt so, dass die Leute sich denken, also da gibt es natürlich verschiedene Dinge, aber sie denken einerseits, ich kriege das selbst hin, ich bin gesund, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich alles selber hinkriegen kann. Ich habe die Erfahrung mit mir selbst gemacht, dass ich alles schaffen kann, dass ich auch mit bestimmten Techniken die Dinge abwehren kann. Und aber es ist trotzdem rätselhaft. Also wir haben auch keine, die richtige Erklärung haben wir jetzt auch nicht dafür. Die Erklärung ist nur, dass ich glaube, in einem Kreistanzseminar ganz verschiedene Leute treffen können. Also Hippies, Rechte, dann Yoga-Freunde oder auch beim Ayahuasca trinken. Mhm. Das ist von Ideologie erstmal frei, ja, der Akt selbst. Man geht dahin und man trifft verschiedenste Leute, die verschiedenste Ansichten haben, die aber das Gleiche suchen. Und zwar einen Weg in eine andere Dimension, auf eine andere Seite. Und die treffen sich dann auch in solchen, bei solchen Aufmärschen. Also natürlich ist es so, wenn man sich sehr, sehr stark immer mit der Gegenwart beschäftigt, also mit seiner eigenen Gegenwart und in die eigene, und eigentlich, und diesem Dogma folgt, dass man immer im Jetzt sein soll und immer bewusst allem ist, dann denkt man natürlich nicht mehr sehr viel über die Zukunft nach. Aber es ist natürlich ein Schmarrn, ja. Ich meine, natürlich denkt jeder über die Zukunft nach und auch jeder über die Vergangenheit. Also es ist nicht so, dass man kann nicht ständig in der Gegenwart sein. Also das ist, die Zukunft drückt und die Gegenwart, die Vergangenheit auch.
Aber die Gesellschaft führt uns ja auch dazu, oder vielmehr die Jungen, mich jetzt nicht mehr, aber die Jungen einfach ständig an die Zukunft zu denken, indem es heißt Weiterbildung, indem es Bildung heißt, indem es heißt Ausbildung, Beruf, du musst das machen, was Zukunft hat. Dann die Vorsorge für die Rente und so weiter. Uns wird doch ständig, oder den jungen Leuten wird doch ständig suggeriert, sie müssen an die Zukunft denken.
Hm, ja, also das ist ja genau, ich glaube auch, dass deswegen, also wir leben in einer Gesellschaft, in der man ständig Vorsorge leisten muss, also Gesundheitsvorsorge, finanzielle Vorsorge, was natürlich einen riesen Druck aufbaut, weil man will ja nicht immer nur gesund sein und man will auch nicht immer nur ans Geld denken oder an die Rente oder was auch immer.
Gleichzeitig heißt ständig, die Zukunftsperspektiven sind nicht so rosig.
Genau, ja. Also das ist natürlich auch eine Erklärung in unserem Buch, warum das gerade so, warum Leute sich so der Ekstase zuwenden, ist natürlich, dass die Zukunft düster ist. Ja, oder dass einem ständig erzählt wird, dass die Zukunft düster ist. Und dass man dann eben denkt, okay, dann bleibe ich lieber in der Gegenwart und begebe mich nur in die Gegenwart. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach, es nur darauf zu reduzieren. Aber das ist natürlich auch ein Grund. Ja. Das war auch immer in der Menschheitsgeschichte so, wenn die Zukunft sich verdüstert hat, haben die Leute sich eher der Gegenwart zugewandt.
Ja. In Zeiten des Kapitalismus muss es selbstverständlich eine absolut extrem teure und exklusive Variante der Ekstase geben. Was wäre das?
Naja, das sind schon diese Ressorts, die es so gibt, die es ja jetzt in Holland gibt oder vor allem auch in den USA, Mexiko und so weiter. Das ist sind Ressorts. Also da kann man dann ein Wochenende hinfahren oder eine Woche, zahlt zwischen 2.000 und 10.000 oder auch mal 100.000 Euro, um dann Ayahuasca zu trinken oder Psilocybin zu sich zu nehmen, also Magic Mushrooms. Und dann ist man sehr stark betreut von Psychologen vielleicht. Ja, und dann hat man eben die Transformative Experience. Wie ich schon gesagt habe, die wird einem verkauft und es passt natürlich auch zu unserer Zeit, dass man, alles muss schnell gehen, ja, also alles muss effektiv. Es muss am besten an einem Wochenende weg zum neuen Menschen, ich habe ja nicht so viel Zeit, ich muss mich ja um die Vorsorge, finanzielle Vorsorge kümmern, und das wird da verkauft und das ist natürlich, wird ja auch wahnsinnig propagiert, das ist ja in allen Lifestyle-Magazinen, genau, also das ist, da wird wahnsinnig viel Geld damit gemacht mittlerweile. Und es ist aber auch so, dass, also über die psychedelischen Substanzen, da wurde ja lange, die waren ja lange unter einem starken Tabu verordnet. Jetzt gibt's aber auch in Davos irgendwie das House of Psychedelics, wo man sich dann informieren kann, wie man am besten in Psychedelic-Startups investiert oder wie man Managementkurse belegen kann, indem man Substanzen genommen werden, um auf bessere Ideen zu kommen. Oder es gibt Teambuilding-Events mit Substanzen und so weiter. Also es ist alles in den Mainstream eingeflossen jetzt. Ja. Als wir das erste Buch geschrieben haben, war das kommt noch sehr am Rand. Ja.
So kurze Zeit jetzt.
Ja, das erste Buch kam raus vor 8 Jahren, aber damals war das noch nicht so, dass irgendwie, da waren wir noch so ein bisschen Außenseiter mit dem Buch. Dann hat Michael Pollan ein Buch geschrieben. Das ist ein amerikanischer Autor, das war glaube ich so 2019 oder so. Und mit dem Buch ist es dann geboomt. Ja, weil der hat ein sehr zugängliches Buch darüber geschrieben, über seine eigene Erfahrung mit den Substanzen, hat an seine Ehe, glaube ich, gerettet mit diesen Erfahrungen. Ist ein bisschen Ratgeber. Und jetzt hat er auch Bas Kast in seinem Buch, also dieser Kompass für die Seele oder so, dieser absolute Bestseller, der nimmt auch Magic Mushrooms, um sich irgendwie zu heilen. Ja. Und da habe ich schon irgendwie gedacht, aha, interessant. Und das ist auch ein bisschen, was ich ein bisschen schwierig finde daran, man redet jetzt so darüber, als wäre das komplett normal, das zu nehmen, aber es ist halt immer noch verboten. Also es ist nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das jedem zugänglich ist. Und auch es ist auch ganz gut so, ja, weil es braucht Vorbereitung, es schreibt zwar Bas Kast auch in seinem Buch, dass es jetzt nicht ungefährlich ist, aber der Staat macht ja nichts dafür. Oder es gibt keine Institution, die sich um solche Dinge kümmert. Aber es wird natürlich, wenn Bas Kast darüber spricht, wie toll die Erfahrung ist in seinem Buch, oder auch wir. Es
gibt wenigstens 2, 3 Personen, die das auch versuchen werden.
Genau. Also das ist natürlich die Kehrseite des Ganzen, ja. Die wollen das natürlich auch. Und dann gibt's aber niemanden, der sie, außer sie fahren nach Holland und zahlen irgendwie sehr viel Geld, aber das hat ja nicht jeder. Versuchen es einfach dann und probieren es aus. Und das, natürlich kann man im Internet sehr viele Seiten finden, wo einem gezeigt wird, wie man das macht, aber trotzdem ist es nicht ungefährlich, ja. Und deswegen plädieren wir schon sehr stark dafür, dass es eine andere Art da, auch eine andere Art des Staates gibt, der, und eine andere Art der Institution, wie man damit umgegangen wird.
Und gibt es ein Land, in dem das gut funktioniert?
Naja, in Portugal sind Drogen wenigstens dekriminalisiert. Also wenn man da aufgegriffen wird mit Substanzen, dann kommt nicht die Polizei, sondern man geht zur Aufklärung. Also man muss keine Strafe zahlen, sondern muss einen Kurs besuchen, wie man mit den Substanzen umgeht oder was die Gefahren sind und so weiter. Ist besser, ja. Auf jeden Fall besser. Und die haben auch viel weniger, also die haben das eingeführt, weil es damals sehr viele Herointote gab, in Lissabon vor allem und in Porto. Und das ist komplett zurückgegangen. Also die haben kein Problem mehr mit Heroin. Ja. In der Schweiz gibt es auch ein sehr gutes Heroinprogramm, weil die auch ein Riesenproblem damit hatten. Also es gibt Wege, ja, aber Deutschland ist komplett hinterher. Also da, das ist schwierig.
Und wir sind in Bayern.
Bayern ist nochmal ein Spezialfall, ja.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, was halten Sie davon, wenn diese synthetischen Drogen wie MDMA oder auch diese Magic Mushrooms in der Medizin angewendet werden, zum Beispiel im psychiatrischen Bereich. Ich habe jetzt gehört, in Australien ist das legalisiert worden, dass das für Depressionen oder auch für dieses Schädel-Hirn-Trauma angewendet wird. Was halten Sie davon, wenn das in diesem medizinischen Bereich legalisiert wird?
Ja, das ist das Thema unseres ersten Buches. Das halte ich für gut, weil die Ergebnisse sind schon beeindruckend, die man erreichen kann, wenn man mit jetzt zum Beispiel Psilocybin, also mit Magic Mushrooms, Depressionen behandelt. Es funktioniert nicht für jeden, aber für einige, die vor allem nicht mit anderen Methoden behandelbar sind, für die funktioniert es oft. Und deswegen halte ich das für einen guten Weg. Und bei MDMA, da wird vor allem das posttraumatische Stresssyndrom behandelt. Das funktioniert anscheinend auch ganz gut. Also wird ja mittlerweile auch vom amerikanischen Militär gemacht. Was man dann wieder sagen kann, ob das dann der richtige Weg ist, dass dann im militärischen Komplex die Sachen angewandt wird, um die Soldaten wieder kampffähig zu machen, ist dann wieder eine andere Frage. Ja. Aber im Grunde genommen ist es ein guter Weg. In Deutschland gibt es ja auch mittlerweile Leute, die damit forschen und auch Genehmigungen haben, um mit Psilocybin oder mit MDMA Leute zu behandeln. Also an der Charité wird das gemacht in Berlin. Das ist auf jeden Fall für einige Leute ist das ein guter Weg, wenn nichts anderes funktioniert. Oder also bei Schwerdepressiven ist es schon so, dass sie dann wenigstens für eine Zeit wieder ein leichteres Leben haben. Man muss natürlich diese Behandlung, die ist sehr langwierig. Das ist immer mit der Gesprächstherapie verbunden. Also man hat diesen Trip in einem sehr sicheren Setting. Und dann folgt aber erstmal Gesprächstherapie. Und dann hat man nochmal eine Sitzung und nochmal eine Sitzung. Und dann, das ist ein sehr langer Prozess, der auch sehr teuer ist. Also obwohl, in Deutschland ist es relativ günstig gemacht, also von den Leuten, die es machen. Und die versuchen, dass die Kassen es auch übernehmen. Also das ist dann so, wenn man überhaupt keinen Weg mehr findet, seine Krankheit zu behandeln, dann ist das, kann man sagen, warum darf ich das nicht probieren? Ja, und dann kann es sein, dass man ausgesucht wird. Bis jetzt geht es nur für sehr wenige Menschen und dann davon diese Behandlung. Und dann wird die auch bezahlt.
Ja. Kann man das dann da verhindern, dass jemand in die eine Richtung geht und der andere in die andere Richtung geht? Also der eine in die gute Richtung geht, sage ich jetzt mal, indem er gute Gedanken hat. Aber es kann ja genauso gut sein, dass er auch in die falsche Richtung geht.
Also die... Nee, das kann man nicht steuern. Aber es ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man in die schlechten geht. Also die, ja, davor sollte man auch großen Respekt haben. Aber
Psychoanalyse macht nichts anderes.
Genau, Psychoanalyse macht nichts anderes. Das dauert natürlich sehr viel länger. Und auch bei der Meditation kann das passieren. Also wenn man jetzt eine 10 Tage Vipassana-Meditation macht, da haben Leute absolute Horrortrips. Ja, und bei den Depressiven ist es ja so, dass sie ja zurück müssen zu ihrem Trauma. Ja, das sind meistens schwer traumatisierte Menschen. Und die wandern dann zurück in diesem Trip, zurück zu dem Moment, in dem das Trauma passiert ist, und durchleben den nochmal. Und dann, oder auch bei MDMA ist es so. Und dann kann man das besser wieder integrieren in sein Leben. Aber es sind ja Leute da, die einem helfen. Also es ist nicht so, dass man da alleine durch muss, sondern man kann von außen schon auch Einfluss nehmen. Vor allem mit vielleicht mit Musik. Dann ändert man die Musik ein bisschen. Also diese Substanzen, oder man reagiert auf diesen Substanzen sehr stark auf Musik. Also dann kommt irgendwie sanftere Musik oder so. Also das ist sehr ausgefuchst. Also da kann man sich schon sehr, wenn man sich in die Hände von diesen Leuten begibt, dann kann man sich schon sehr sicher sein, dass jetzt nicht so schlimm wird. Also es ist in dem Moment, es kann schon sehr schlimm sein. Aber das Schlimme ist, dass man nicht loslässt. Wenn man sich gegen den Trip wehrt, dann ist man verloren. Ja, man kann sich dagegen nicht wehren. Der ist so stark, dass man einfach sagen muss, okay, ich lasse es jetzt gehen. Und dann funktioniert es auch. Wenn man aber sich festhält, also rigide bleibt, ja, es soll ja diese Rigidität soll ja aufgelöst werden. Wenn man dann rigide bleibt, dann wird's Horror, dann bewegt man sich in der Schleife und kommt nicht mehr raus. Und deswegen ist es immer so das Ding, lass es los, lass es gehen. Und dann funktioniert es auch. Ja, also das ist der Horrortrip, dass man sich in diese Schleife begibt und dann nicht mehr rauskommt. Aber das kann man schaffen, indem man eben Leute bei sich hat, die einem da helfen, wieder rauszukommen. Und das funktioniert auch ganz cool. Geht ganz viel über Körper, Umarmung und so. Ja. Also die. Ja.
Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich nur diese obligatorische Frage stellen, worüber wird das nächste Buch handeln?
Ich glaube, wir schreiben erstmal kein Buch mehr. Ah. Also,
aber immer noch Freunde.
Ja, klar. Das kann mir überhaupt nicht sagen. Wir haben ja für das, also das ist jetzt 8 Jahre erst nach dem ersten entstanden. Es kann gut sein, dass wir wieder mal einen schreiben, aber es dauert bei uns immer sehr lang, weil wir schreiben das ja immer neben der Arbeit. Und das ist super, sehr, sehr anstrengend.
Aber es gibt keine Ideen,
oder? Ich glaube doch, der Paul schreibt jetzt einen langen Essay über Kokain und Patriarchat.
Oh, auch spannend.
Ja, also wie, warum Kokain die Droge des Patriarchats ist. Und ich schreibe ein Essay über die Schönheit des Alleinseins. Also über,
das will ich gerne lesen.
Über die, über so ein, also das, wir sind ja nicht mehr allein in unserer Zeit, weil wir ständig das Handy haben und ständig in Kontakt sind. Und was es heißt, wenn man mal das Handy ausschaltet für längere Zeit und irgendwo ist, wo man auch nicht, wo man auch nicht erreichbar ist. Ja. Und genau, also über diesen Zustand.
Aha. Und wo werden wir das lesen dürfen?
Das von Paul weiß ich nicht. Ich habe noch so eine, also ich habe mit einer Freundin und einem Freund eine Galerie gegründet und da verlegen wir auch kleine Bücher. Das sind aber eher so Bildbände. Und da wird es dann, da ist dann immer ein Essay in dem Buch und mit Bildern begleitet. Und ich fahre mit ihm eben auf die Färöerinseln mit dem Fotografen. Und darüber schreibe ich dann den Text, also nicht nur über die Färöerinseln, aber halt als Anlass. Und dann wird das mit dem Bildband veröffentlicht. Kann man dann über die Galerie kaufen. Also es ist nicht im Handel oder so, sondern man kann das.
Wir werden suchen.
Ich kann ihn gerne an den Link schicken.
Super, ich freue mich.
Und der Paul, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich, das ist ein sehr langer Essay, ich weiß nicht, wo er dann veröffentlicht wird. Kann ich aber auch sagen.
Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
Bitte, bitte, mich sehr gefreut.